Nazi-Pause, nicht aber für den Stefan und mich. Er hat mich heute allein gelassen, darum darf ich in die Folge einleiten, aber er ist gleich kurz vorbeigekommen heute, denn wir haben doch noch das ein oder andere gehabt zum Besprechen. Transfers haben uns beschäftigt in dieser Woche. Deadline-Day war am Montag und es hat auch für FC Basel nochmal neue Zugänge gegeben. Und was uns überrascht hat, ist, dass es keine Abgänge mehr gegeben hat. Wir haben eine Zwischenbilanz zum FCB-Trainer Ludovic Magna gezogen. Und es gibt eine volle Hütte in Basel, nicht wegen dem FCB. Die Schweizer Nazi, die startet im Joggeli gegen den Kosovo in die WM-Quali. Wir schauen voraus auf die bevorstehende Kampagne und ordnen den turbulenten und auch aufregenden Start von diesem Zusammenzug ein. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Zuhören. Oder wie der Stefan an dieser Stelle würde sagen, freut mich, sind ihr auch heute wieder mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Ja, Stefan, für einmal tue ich das Zepter hier im Studio schwingen. Du schaust nur kurz vorbei.
Ja, mir natürlich nicht wollen nehmen oder vorbeizuschauen bei dir, sodass wir zusammen etwas aufnehmen können im Studio. Aber ich muss nachher auf den Fußballplatz, habe einen Trainerkurs.
Und was macht man in diesem Trainerkurs?
Es ist nur ein eintägiger Kurs, also so ein Fortbildungskurs, den du als Trainer einfach alle zwei Jahre machen musst. Ja. Aber trotzdem gut, du siehst altbekannte Gesichter wieder, ein bisschen für einen Austausch. Ein, zwei Sachen auffrischen, tut sicherlich nicht schaden.
Okay, schaust einfach, dass, wenn es einen praktischen Teil gibt, dich entweder gut einwärmen oder dann ganz auslöschen, nicht, dass du dich wieder einmal verletzen.
Es gibt definitiv einen praktischen Teil, aber ich schaue natürlich drauf.
Gut. Oh, sehr gut. Und ja, wir beschäftigen uns ja unter anderem auch mit den Transfers. Und ich finde, das ist ja schon extrem gesponnen, was da wieder für Summen geflossen sind. Also gerade die Engländer haben es wieder mal auf die Spitze getrieben. Die Premier League hat über 3 Milliarden ausgegeben.
Und Liverpool hat ja nochmal mit dem Isaac Einen oben drauf gesetzt. Über 144 Millionen. Das ist schon yes, was dort abgeht. Ist aber auch viel passiert rund um Spieler aus der Super League, wenn ich an Alvin Sanchez denke, wo noch zu eingegangen ist, wenn ich aber auch an Schweizer Nazi-Spieler denke, die einen neuen Verein haben, die auch noch am Deadline-Day passiert sind. Wenn wir so über alles schauen, Kevin, welcher ist für dich so der spektakulärste Transfer oder der Transfer, der dich am meisten beschäftigt hat?
Ich glaube, so spektakulär nicht wirklich, aber einer, der mich beschäftigt hat, war der Wechsel von Gigio Donnarumma. Von PSG zu Manchester City, dass der Pep Guardiola da jetzt irgendwie einen Goalie bekommt, der nicht wirklich stark am Fuß ist. Und wir wissen alle, der Pep Guardiola spielt gerne Fußball, hat auch gerne einen Goalie, der stark am Fuß ist. Und man hat ja den Ederson da in die Türkei geschickt oder Logo. Und dass man dort mit dem Donnarumma sicher einen sehr starken Goalie hat können neu gewinnen, aber einen, der eigentlich irgendwie nicht ins Spielsystem passt von Guardiola.
Und eigentlich ja schon einen neuen geholt haben und jetzt wieder einen dazu nehmen, einem anderen nicht die Möglichkeit gibt, ja, und aber auch Paris, dass der plötzlich gar keine Rolle mehr gespielt hat, nachdem er letzte Saison alles gewonnen hat. Aber ich finde, so aus meiner Optik, der Wechsel vom Granit Xhaka, finde ich schon, dass er zu einem Premier League-Aufsteiger geht, der wirklich einfach ums Überleben kämpft, das finde ich doch der spektakulärste Transfer, wenn ich jetzt mal auf das schaue, ohne jetzt an die irrsinnigen Summen denken, die noch geflossen sind. Er ist ein Transfer und ich muss sagen, ja, cool, dass er diesen Schritt macht und ja, perfekt gestartet mit dem neuen Club.
Und passt irgendwie zum Granit Xhaka, dass er da so eine Herausforderung an sich reisst und die mitmacht. Ich habe dann nachher auch, und natürlich, weil es mich extrem gewundert hat, den ersten Match geschaut in der Premier League von Sunderland. Und ja, irgendwie bockt es schon noch. Macht irgendwie Spass, dem zuzuschauen und das jetzt sicher auch mitzuverfolgen.
Es ist nicht so, dass Schweizer Nazi-Spieler einen neuen Club gefunden haben, wenn wir noch an Manuel Akanji denken, an Brill Embolo, sondern am FC Basel ist ja noch etwas gegangen. Und zwar zwei Spieler sind gekommen, der Flavius Daniliuk und der Ibrahim Salah. Der Flügelspieler Ibrahim Salah weckt natürlich rein vom Namen her schon wieder Emotionen, oder? Der löst einfach etwas aus.
Ja, natürlich. Also ich glaube, ich bin gespannt. Es wird sicher, werden sicher ganz viele den Namen mit Mo Salah in Verbindung setzen und ein bisschen eine Erwartungshaltung haben, dass jetzt da einer kommt, der uns wieder verzückt und für ganz viel Geschwindigkeit sorgt auf dem Flügel. Aber ich bin mega gespannt. Es sind zwei Spieler, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich ein bisschen im Netz recherchiert habe und geschaut habe, was es so gibt. Uns ist schon aufgefallen, dass der Daniliuk, richtig ausgesprochen.
Richtig ausgesprochen.
Ah, sehr gut. Wer noch ein YouTube-Video gehabt hat, oder immer noch hat, 13 Minuten lang Real Madrid auf dem Flügel Nummer 7.
Genau, also irgendwie, wo noch ein junger Bub war, ist glaube ich irgendwie 11, 12 gewesen, hat er einen YouTube-Account gehabt und der hat mein Video aufgeladen, wo er bei Real Madrid geschuttet hat, Nummer 7, dort mal noch auf dem Flügel, so mit dem Titel, ja, der erste österreichische Fußballer bei Real Madrid. Dann hat man so ein paar Eindrücke bekommen, wie in einem Fairplay Cup 2012 in Spanien geschutet hat. Und das Video ist immer noch abrufbar. Auf dem Flügel tut's mal. Jetzt stämmigen Innenverteidiger.
Auf dem Flügel und einfach die erste Aktion in diesem Highlight-Video ist ein Einwurf.
Ein Einwurf, der nicht gut ausgesehen hat.
Das ist es so. Aber ja, jetzt Innenverteidiger. Bin extrem gespannt. Ich meine, wenn einer die Ausbildung auf dem Flügel gemacht hat, also gehen wir jetzt auch von diesem Video aus, he? Dann sicher einer, der auch ein bisschen spielen kann. Ich glaube, das ist etwas, wo im FC Basel auch gut tut. Einer, der stark ist am Ball, der auch ein 1 gegen 1 kann annehmen und so vielleicht nochmal Spielaufbau kann mitgestalten.
Ist ja dann zu Bayern im Nachwuchs gegangen und vor allem dann dort eigentlich zu einer Verteidigung ausgebildet worden. The Guardian hätten auch unter die grössten Talente gewählt gehabt, vor 6 Jahren. Dort mal eben im Nachwuchs von Bayern München. Also einer, der sicher rein von den Namen her, wo er ausgebildet worden ist, etwas mitbringt. Angefangen hat alles zu Österreich. Er ist 24, du hast es gesagt, polyvalent einsetzbar, grundsätzlich Innenverteidiger, kann aber auch auf der rechten Seite spielen. Ist an der EM 2024 dabei gewesen, dort aber nicht eingesetzt worden als österreichischer Nationalspieler. Zuletzt bei Salernitana unter Vertrag gewesen bei einem Drittligist. Und da denkst du ja, was macht der jetzt beim FCB?
Ja, hat sich bei mir auch die Frage gestellt gehabt. Aber wenn man eben sonst so ein bisschen schaut, das ist ein erfahrener Innenverteidiger, der doch auch ein paar Einsätze mitbringt in Top-Ligen, wie eben auch in der Serie A. Also dort war er ja die letzte Saison gewesen, bei Hellas Verona, hat dort auch regelmäßig gespielt gehabt. Salernitana auch, wo sie noch gewesen sind, wo sie auch noch in der Serie A gewesen sind, hat er auch regelmäßig gespielt gehabt. Ist dann ausgelehnt worden zu Red Bull Salzburg oder hat bei Nizza fast 50 Einsätze gehabt in der Ligue 1. Und eben auch wenn einer einfach mal an der EM dabei war und zwar keine Einsätze gehabt hat, hat er in dem Fall auch schon ein bisschen internationale Luft können schnuppern, internationale Einsätze und sich halt auch dort mit den Besten von seinem Land können messen und mittrainieren.
Der Jerdan Shaqiri, der Captain vom FCB, hat ja schon bei der ersten Medienkonferenz im Hinblick auf die neue Saison eine erfahrene Innenverteidigung gefordert. Ist das jetzt der junge Mann?
Ich glaube schon. Also eben, wie gesagt, ich kenne ihn überhaupt nicht. Einfach nur ein bisschen geschaut. Und wenn man so ein bisschen seinen Werdegang anschaut, kann man schon behaupten, es ist ein erfahrener Mann. Der hat eben in 3 verschiedenen Ligen mitgeschuttet, oben mitgeschuttet. Das ist sicher viel Erfahrung und wahrscheinlich irgendwann halt seine Karriere ein bisschen ins Stocken gekommen. Ich meine, er hat im 23 Summe 23 einen Marktwert gehabt von 8 Millionen. Hat man auch nicht einfach so und braucht vielleicht halt jetzt so ein bisschen wie einen Neustart, 24 Jahre alt. Und ja, da ist sicher, eignet sich die Super League schon dafür.
Und wie es du sagst, internationale Erfahrung mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft, mit dem Trainer Ralf Rangnick, mit ein paar ganz guten Kicker dabei. Das ist sicher etwas, was einen mitbringt für Aufgaben dann auf internationaler Ebene. Und wie es du auch gesagt hast, eben bei Vereinen gewesen, wo man Erfahrungen gesammelt hat, auch wenn es negative Erfahrungen gewesen sind, die nimmt er jetzt alles mit. Und was ich wirklich auch noch spannend finde, dass er Daniel Stucki sagt, grundsätzlich schon im Zentrum, Innenverteidigung, aber man kann ihn auch rechts bringen. Und das muss man schon sehen. Im Moment, wo Kevin Rüegg zwar wieder mit dabei ist, aber man weiss nie recht, wie lange er wirklich fit ist, hast du eigentlich am Anfang von dieser Saison keine Alternative direkt zum Tsunemoto gehabt. Von dem her sicherlich auch gut für die Breite vom Kader, dass du so einen Spieler hast, der der FCB dann eben bringen kann. Und vor allem, wenn man viele Match hat in dieser Saison, wirklich eine gute Alternative. Kommen wir mal zum zweiten Mal, der neu dazu ist die Woche, Ibrahim Salah, eben der mit dem spannenden Namen. 1,86 gross, eigentlich so, wenn du an Flügel denkst, bis 2-3 cm grösser geworden, wie sonst gewisse Flügel, die du kennst, wenn du an schnelle Flügel denkst.
Ja, schon auch. Auch gerade wenn man so ein bisschen denkt an die letzten Flügel, die sonst auch beim FC Basel ein bisschen aufgelaufen sind. Wobei wir ja mit dem Philipp Othele eigentlich auch nochmal einen grossen Flügelspieler haben, auch sehr schnell. Ja.
Aber sicherlich eben von den Komponenten her, wenn man dann an Traoré, Junior C und Schotticek denkt, vielleicht ein anderes Element kann reinbringen. Sicherlich eben auch einer, der technisch gut ist und gut am Ball ist. Das sieht man auch in einfach einzelnen Highlights-Videos schon, dass der mal kicken kann. Aber eben auch nicht nur hat können zuletzt überzeugen, wenn man so zurückschaut, ja, Champions League-Erfahrung hätte er können sammeln mit Brest in der letzten Saison. Aber das sind dann halt so Teileinsätze gesehen mit maximal 20 Minuten.
Ja, eben, ich sag, das ist jetzt halt auch irgendwie so ein Spieler, oder, wo sich jetzt halt in einer von den Top 5 Ligen nicht hat können durchsetzen, wo aber die Chance bekommen hat mit Teileinsätzen. Dementsprechend denke ich schon auch vom Profil wirklich einen, wo halt auch hier wieder einfach seine Karriere möchte wieder zum Laufen bringen und sich halt mit dem FC Basel, mit einer Liga, die tendenziell schwächer ist und eben, wir haben es auch diskutiert gehabt, jetzt, wenn man so die Match gesehen hat von der Champions League Quali, Philipp Othele, Super League top oder in der Champions League Quali, dann nachher nochmal ein bisschen andere Qualität vom Match und sich so halt wieder vielleicht können weiterentwickeln und um sich dann wieder den nächsten Schritt können erlauben in der Top 5 Liga.
Und mit dem Agbo Niffo ist ja, das war vorletzte Woche gewesen, schon ein neuer Mann mit dazu gekommen, auch für die Offensive. Der Linksfuß ist, der Salah ist Rechtsfuß, also auch das sicherlich gut, dass man da unterschiedliche Varianten hat, sodass man in der Offensive auch noch einmal aufgerüstet hat. Wie siehst du denn der FCB jetzt aufgestellt vom Kader her?
Ich glaube, man hat punktuell dort können wirklich nochmal Verpflichtungen dazu holen, wo man sie gebraucht hat. Eben in der Innenverteidigung, wie aber auch in der Offensive. Was jetzt natürlich einfach, oder was mir aufgefallen ist, ich habe irgendwie erwartet, dass noch ein, zwei Meldungen kommen, dass der ein oder andere Spieler jetzt geht, weil man dann vielleicht doch gewisse Positionen mehrfach besetzt hat. Und ja, man hätte irgendwie alle Spieler können halten.
Ich finde das auch, das, was du angesprochen hast, so das Spannungsfeld. Ich meine, eigentlich, wenn du nachschaust mit der Innenverteidigung Vuja, Acetei und Barisic, musst du eigentlich sagen, unter Akkohomen, wo wir noch dazu nehmen als Junge, bist du doch eigentlich genug gut aufgestellt. Aber wir dürfen nicht vergessen, der FCB, der international shootet und wenn dann eben einen einmal ausfällt, dann hast du wirklich nur noch den Ackerhomen als Ersatz, weil der Finn von Bremen im Moment immer noch verletzt ist. Darum schon verständlich gewesen, dass man dort aufgerüstet hat, aber man hätte halt schon auch noch können denken, dass vielleicht ein Jonas Acetei geht. Und da komme ich in dem Moment eigentlich gern zurück. Anfang Saison haben wir ja die ein oder andere Prognose versucht aufzustellen. Und dort war auch die Frage gewesen, gerade mit den Gerüchten um Acetei, um Traoré, um Othele, habe ich dich auch gefragt, wie du den siehst. Ob denn noch einer den Club verlässt? Und hören wir doch mal rein, ob deine Prognose gestimmt hat.
Ich glaube, das entscheidet sich nach der Champions League Quali tatsächlich.
Das ist jetzt eine sehr billige Antwort.
Ach, ich weiss. Ich muss nur sagen, ob jemand der FCB verlässt. Ja, es verlässt irgendjemand, verlässt der FCB noch.
Würde ich eben auch meinen. Also irgendeiner wird hier noch gehen. Wenn wir noch der Figo wählen, das könnte sein.
Wenn Abwehrchef kommt, dann der Ratschete.
Dann sage ich, einen von diesen beiden Flügeln geht. Der Philipp Othele. Ist der älter halt, wegen dem. Ja gut, also Minus für beide von uns. Nicht getroffen mit dieser Prognose.
Wir haben definitiv nicht getroffen und ich bin wirklich so gewesen, so, also wenn kommt jetzt der Post, dass jetzt der Ratschete geht oder der Barisic, da sind ja so die gewesen, die glaube ich noch mehrere Interessenten gehabt haben. Ich bin mega gespannt. Natürlich, ich glaube jetzt von der Entwicklung her für Marvin Ackerhoven wird es schwierig, zum Einsatz können kriegen in der ersten Mannschaft. Das ist so etwas, wo...
Das ist illusorisch.
Ja. Und schon etwas, wo ich ihm gewünscht hatte. Eben auch auf den Flügel. Also links aussen, klar, mit dem Philipp Othele und dem Ibrahim Salah, der jetzt neu dazugekommen ist, kann man sagen, okay, hast einen Konkurrenzkampf. Aber wenn du jetzt auch wieder schaust, auf der anderen Seite, rechts aussen, Benny Traoré, der Jeremy Agbonifo, du hast dich bist vorbereitet, dich nicht mehr merkst. Junior C, Martin Soticek und ich habe noch in Klammern geschrieben, Juan Gauto.
Und da musst du nicht in Klammern schreiben. Das spielt keine Rolle beim FCB. Nicht gemolde für die Super League, nicht gemolde für die Europa League. Da kannst du streichen, aber wenn du absolut recht hast. Also es ist ein Gedränge dort vorne innen, oder auf den Flügel besser gesagt, wo dann auch, ja, vielleicht der eine oder andere, wenn ich an einen Soticek denke, ja, nicht, dass man nicht verpasst, dass der auch halt Spielzeit braucht, um sich zu entwickeln.
Ja, nicht nur er, auch der Junior C, oder, wo dank ihm im Match gegen Sio eigentlich die drei Punkte noch haben können geholt werden. Natürlich halt einfach wegen seinem Goal, sein erstes Goal für die erste Mannschaft in einem Pflichtspiel.
Wo noch gut macht.
Extrem gut, stark gemacht. Hätte glaube ich auch gebraucht. Hat ein paar unglückliche Spiele gehabt und es tut einem sicher gut fürs Selbstvertrauen. Aber ja, ich wollte gerade so, ja, ich weiss, ich hätte es können streichen, aber trotzdem, ich meine, der hat mir für viel Geld geholt und man hört nicht, man weiß nicht, was mit ihm passiert.
Ja, und ist auf der Payroll, ist sicherlich nicht auch der günstigste. Also von dem her, ja, der FCB hat hier wieder ein Kader, ein interessantes Kader, ein gutes Kader, wo man natürlich auch braucht, um die verschiedenen Aufgaben anzugehen. Aber wie du vorher gesagt hast, ich finde es doch auch spannend und gute Arbeit ist geleistet worden, dass man nicht irgendein Angebot angenommen hat, finde ich. Es sind sicher interessante Anfragen eingegangen beim FCB für Acetei, Othele und Traoré. Aber der Daniel Stuck hat auch gesagt, man würde, wenn ein gutes Angebot kommt, wo dann auch das Spiel überzeugt, gerade in Bezug auf den Philipp Othele, ihm keine Steine in den Weg legen. Aber wenn das gute Angebot halt nicht kommt, ja, dann ist man froh, dass man die Spieler hat, dass man die Spieler behalten kann. Weil das sind halt schon Spieler, gerade wenn man an eine Traoré denkt und an eine Othele, die Spieler, die den Unterschied können ausmachen und wegen solchen geht man gerne ins Stadion.
Ja, ich glaube auch über die müssen wir gar nicht diskutieren. Ich sage aber trotzdem, du hast viele Perspektivspieler, auch solche, die wahrscheinlich wirklich realistisch gesehen nicht wirklich Einsatzminuten verdient haben oder noch nicht so parat sind, wenn du jetzt die siehst, die eben in der Startelf sein könnten. Und das ist dann auch nochmal ganz schwierig in der Garderobe zu handeln, dass dann wirklich alle glücklich sind und alle an einem Strang ziehen.
Das wird sicherlich eine schwierige Aufgabe sein für einen Trainer, für einen ganzen Staff, auch für die Mannschaft, dass das funktioniert untereinander in den nächsten Wochen. Da werden wir dann auch gespannt sein. Ich denke, gerade eben, wenn man Ende Monat anschaut mit dem ersten Spiel in der Europa League, wenn dann die englischen Wochen kommen, ja, wie geht der FCB mit dem um? Das ist im Moment noch ein grosses Fragezeichen. Aber ich denke, sicher wichtig auch gesehen, dass sich der FCB punktuell kann verstärken kann, weil ich finde schon, dass aus Bern ein Kampfansage gekommen ist. Also gerade der Alvin Sanchez, auch wenn er im Moment noch verletzt ist, er ist zu IB gegangen und auch sonst haben die Berner aufgerüstet. Also die sind nicht zurückgehalten gewesen, sondern haben ein paar interessante Spieler geholt, wo man muss auch sagen, ja, man hat aus der Vergangenheit gelernt. Also IB will angreifen.
Auch ein Transfer, der mich überrascht hat, Alvin Sanchez, dass der noch über die Bühne gelaufen ist. Ich meine, ein riesen Bekenntnis zu diesem Talent und zu seiner potenziellen Entwicklung. Nummer 10 bekommen. Also man glaubt sehr fest an den Mann. Und ich glaube auch berechtigt. Und ja, natürlich, so hat man schon auch ein Zeichen an Basel mitgesendet.
Und noch suffisant, wie es der Christoph Spiecher gesagt hat oder wie er zitiert worden ist in der Mitteilung. Es ist sehr erfreulich, als sich der Alvin Sanchez klar positioniert hat und uns mitteilt hat, also nur zur IB wechseln. Sicherlich auch noch ein kleiner Ginkgo und Schienbein gesehen vom FC Basel aus Bern. Aber im Moment muss man auch sagen, ja, dass es auch spannend aussieht, wenn man auf eben die Saison schaut. Beide Mannschaften, die international mit dabei sind. Beide Mannschaften, die doch etwas für ihr Kader gemacht haben, die aber auch Abgänge zu verzeichnen hatten. Bei IB zum Beispiel mit einem Ugrinic, mit einem Itten. Also dort hat es auch nicht nur Abgänge gegeben, die einen anderen Schritt haben wollen machen, sondern eine gewisse Kaderbereinigung gegeben hat. Das war sicherlich bei IB nötig gewesen. Aber wenn wir jetzt eben voraus schauen, wir haben es vorhin angesprochen gehabt, beim Ludovic Magnin, eine grosse Aufgabe wird sicher sein, das ganze Kader zu moderieren. Schauen wir doch mal seine Zwischenbilanz an. Jetzt in dieser Nazi-Pause. 5 Spiele in der Meisterschaft, 9 Punkte, 3. Platz aktuell. Ist das ein Start, wo man darf zufrieden sein?
Was soll ich sagen? Der FCB hat man sicher andere Erwartungen. Man hat auch Erwartungen gehabt, dass man gerade das erste Spiel kann gewinnen und die 3 Punkte mit heimnehmen. Natürlich jetzt auch als Titelverteidiger. Es ist für ihn auch eine neue Herausforderung. Das erste Ziel hat er nicht erreicht mit der Champions League Quali, wo nicht erfolgreich war. Eine Handschrift ist erkennbar in dem Sinn, dass er ein hohes Pressing spielen lässt. Ich habe das Gefühl, irgendwie am Anfang der Saison ist man noch viel konsequenter gewesen, hat man das noch viel mehr erkannt. Irgendwie jetzt sind es doch viele Match gewesen und dann hat man gemerkt, okay, gewisse Spieler werden langsam müde und es ist nicht mehr so konsequent. Schwierig irgendwie. Es ist so irgendwie durchzogen.
Ich denke, auch durchzogen trifft es eigentlich noch gut. Vor allem muss man ja mal die einzelnen Matches anschauen, wenn der FCB wirklich überzeugt hat. Und da steht für mich vor allem das 4-1 gegen IB. Ich glaube, das sticht raus. Das ist ein ganz guter Match gewesen vom FCB. Dort fließt immer noch rein, dass es halt nicht bis zum Schluss ein 11 gegen 11 war. Aber das ist der Match gewesen, wo der FCB überzeugt hat, wo er verdient gewonnen hat. Aber sonst hat es halt immer wieder schon auch Phasen gegeben, die halt nicht gestimmt haben. Und es geht mir da nicht nur ums Resultat, sondern halt wirklich auch das Spiel vom FCB.
Ja, ich stimme dir dazu. Ich finde auch, dass das FCB IB hat mich mega positiv gestimmt gehabt. Ich denke, wow, was für eine physische Präsenz, was für ein Siegeswille, was für ein Hunger auf dem Platz ist. Mein IB in überall herausgefordert, in allen Kämpfen. Und hat 4-1 können gewinnen. Eben, lassen wir sein. FC Basel hat wirklich einen super Match gemacht von Anfang an. Und dann gehst du irgendwie auf das Lugano. Und also das komplette Gegenteil. Und das ist dann schon eher erschreckend.
Das war eine furchtbare erste Halbzeit, die du dann irgendwie gar nicht mehr können drehen, wo eben, wie du sagst, sehr schwierig ist, das Ganze zu erklären. Finde dann aber auch, wenn man den letzten Match anschaut im Wallis, wo auch dort sicherlich nicht alles gut war, aber ich finde doch, das zeigt, die Mannschaft hat eine gewisse Reife, wie das für mich ein Härtetest war. Nach dieser Enttäuschung auswärts in Kopenhagen kommst du zurück, musst gerade ins Wallis dann eigentlich reisen, fast direkt, bei einer Mannschaft, die gut drauf war bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Heimspiel hat. Und dass du dort den Match dann gewinnst, nicht überzeugend von der ersten bis zur 90. Minute, aber da fragt jetzt heute auch niemand mehr. Du hast gewonnen, du hast zu null gewonnen. Härtetest bestanden, Charaktertest.
Also unbedingt das so gesehen. Ich meine, das sind 3 Punkte. Eben, es interessiert am Ende der Saison niemand mehr, wie der Match ausgesehen hat, sondern dort hat man jetzt einfach ein positives Resultat machen für die Stimmung, für eben das eigene Vertrauen. Und das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und was mich Wunder nimmt, ist, wie du das so einschätzt. Du bist schon meiner Meinung oder eher durchzogen. Aber was sind jetzt so Ziele während der Nazi-Pause? Was muss so der Ludovic Magnin eigentlich jetzt mit seinem Team schaffen, um aus der Nazi-Pause erfolgreich zurück rauszukommen?
Ich glaube, du musst zuerst sicherlich die Neuen integrieren. Meinst du doch eben Salah, den Daniliuk und auch den Agbonifa, wenn der schon auf der Europa-Preis mit dabei war. die müssen wirklich jetzt mal mit der Mannschaft trainieren, die müssen zusammenfinden, man muss Gespür miteinander finden und Mitspieler müssen auch wissen, was sind das für Typen auf dem Feld, weil Flügel, das sind gerade spezielle Charaktere, meistens sind das Individualisten und die muss man auch ein bisschen machen lassen. Ich meine, das sieht man auch beim Otele, das ist ein spezieller Spielertyp. Und da mein Spieler das Verständnis dafür bekommen, das ist sicherlich ein Punkt. Und dann muss der Ludovic Mann ja sicher auch, ja, seine Spieler so noch mehr in das taktische Korsett reinbringen, nicht reinzwängen, sondern halt einfach seine Prinzipien, dass die noch mehr können verinnerlicht werden, was er will im Spiel gegen den Ball, mit einem hohen Pressing, wo dann immer wieder auch die Frage ist, ja, was kann man wie leisten, wenn man jeden dritten Tag spielt? Und das andere aber schon auch im Spiel mit dem Ball, weil es hat dann halt schon auch gegen Sio den Zuckerpass vom Xherdan Shaqiri gebraucht, damit der FCB ein Goal gemacht hat. Und gegen Kopenhagen sind wenig Offensivaktionen gewesen. Und auch dort war es eine Penalty vom Xherdan Shaqiri, wo erfolgreich war. Also da muss man sicherlich auch darauf schauen, dass im Spiel mit dem Ball man eine gewisse, ich sage nicht eine Abhängigkeit löst, wie der Xherdan Shaqiri letzte Saison überragend gesehen, aber dass man dort sicherlich auch die anderen wieder besser in Szene setzen kann.
Ja, ich glaube das auch. Und man merkt, oder, irgendwie so, es gibt auch immer so ein bisschen einen Formationswechsel, sobald der Shaqiri rausgeht. Ich glaube, so was mir auffällt, sie weichen dann oft in ein 4-4-2 zurück. Dann nachher. Eben, ich habe versucht, auch vorne so ein bisschen das Kader abzubilden, um ein bisschen zu schauen, okay, welche Positionen sind wie besetzt. Und dann ist mir schon aufgefallen, eigentlich so im offensiven Mittelfeld, jetzt in der Formation, wo sie sonst auftreten, hast eigentlich nur den Xherdan Shaqiri, wo wirklich dort so hinter dieser Sturmspitze kann mitspielen kann. Und was ich denke, ist dann halt wirklich vielleicht noch ein Spiel mehr anschauen mit einem Metinho oder mit einem Leroy, wo ich finde, Leroy hat extreme Entwicklung auch wieder gemacht, viel Verantwortung, die er nimmt. Ich finde, er besetzt die Räume mega gut und dass man halt aus diesen zwei dann nochmal mehr Chancen kann kreieren und vielleicht halt eben auch gemeinsam mit dem Flügel.
Mit dem Xherdan Shaqiri, der sicherlich immer will spielen, aber eben, wenn er dann halt mal nicht kann spielen, nicht möchte spielen, wie auch immer, eben ist das auch eine Chance wieder für andere Spieler, die dann in Rollen können schlüpfen, die sie vielleicht bis jetzt nicht so ausgefüllt haben. Und was man schon muss sehen, eben, interessante Spieler, die der FCB jetzt hat, für die Offensive. Der eine oder andere kommt vielleicht noch ein bisschen wild daher, was aber durchaus ja gut ist, wenn man an Philipp Othele seine Entwicklung denkt. Aber das Ganze in die richtigen Bahnen lenken, das ist dann auch immer wieder das Thema, so dass sie genug Freiheiten haben. Dann aber halt trotzdem, dass das harmonisch ist, dass das miteinander funktioniert in der Offensive, das ist sicherlich ein Punkt. Und dann, was einfach auch ein Punkt ist, der muss besser werden, ist sicherlich das Verteidigen von defensiven Standardsituationen, Eckball und Freistoß, dass man da ja die Zuordnung, wenn man auf Raumdeckung geht, dass man einfach weniger Gegengol bekommt, das ist sicherlich auch noch ein Punkt für die Nazi-Pause, wo man dran arbeiten kann. Auch wenn das jetzt sicherlich nicht ein Trainingsschwerpunkt ist für mehrere Tage. Aber wenn wir darüber reden, wo man muss handeln, ist das sicherlich auch ein Punkt.
Ja, definitiv. Und das ist eigentlich noch ein guter Punkt. Eben, ich merke in unserer Diskussion, du sagst meistens bei den Standards, also gegnerischen Standards, ich sage immer so auch ein bisschen die hohen Bälle im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, aus dem Spiel raus, die hohen Bälle im Strafraum vom FC Basel sind einfach immer extrem gefährlich.
Du denkst natürlich zurück an das Spiel in Kopenhagen, wo dann eben so ein Ball, so eine Flanke aus dem Halbfeld hinten rein geht ist, weil ein Stürmer den guten Lauf gemacht hat und den Kopfball rein da hat. Wenn wir über Ludovic Mann reden, wir haben ja gesagt, jetzt, wo er an sich muss arbeiten muss, wie beurteilst du ihn selber? Also vom Auftreten her, ich finde jetzt dort in der Champions League Quali immerhin, also modisch ist das tiptop gewesen, finde ich, habe ich gefunden, ist das outfitmäßig, wenn man jetzt ein bisschen Soft-Faktoren anschaut, ist das schon würdig gewesen für einen internationalen Auftritt?
Ja, ist würdig für einen internationalen Auftritt. Nein, ich verbinde mit dem Ludovic Mann ja immer noch, ich habe es auch schon mal erzählt hier im Podcast, die Szene, wo ich in Lausanne bin, ein Spiel schaue und wie er den Junge zusammengestaucht hat. Und das ist mir so geblieben. Ich finde, etwas, was extrem gefährlich kann sein für eine Entwicklung von einem Jungen. Aber grundsätzlich hat er mich extrem überzeugt, dann nachher in den Pressekonferenzen, sehr sympathisch, sehr überlegt rübergekommen. Man hat gemerkt, oder ihm fehlt sicher noch auch eine gewisse Erfahrung als Trainer im internationalen Geschäft, oder? Wie reagierst du auf gewisse Situationen? Wie kannst du vielleicht auch eine Mannschaft vorbereiten auf einen Match, dass die halt einfach zu Spielbeginn, nach der Halbzeit einfach wirklich 120% da sind? Aber sonst grundsätzlich, ich glaube, Soft-Faktoren bis jetzt kann man nicht gross etwas sagen, ist auch noch nicht gesperrt worden.
Noch nicht, wenn er schon einmal eine Karte hat. Aber da ist sicherlich auch ein Punkt, eben viel Skepsis am Anfang bei seiner Verpflichtung, aber jetzt wirklich da mit gewissen Äußerungen, mit wie er will Fußball spielen lassen, finde ich, hätte er doch Pluspunkte können sammeln. Was mir bei den neuen Spielern noch aufgefallen ist, also gerade bei meinen Daniliuk, Nummer 24, die er genommen hat, finde ich auch so spannend. Wenn man so anschaut, gewisse Nummern, der Agbonifa als Flügel mit der Nummer 9, Verteidigung vom FC Basel, Finn van Bremen 25, Barisic 26, Daniliuk 24, das sind für mich nicht Innenverteidiger-Nummern.
Ja, man merkt, wir sind halt noch ein bisschen alte Schule, altes Fußball. Du hast Nummern nach Position und Aufstellung bekommen. Und das hat bei 1 angefangen und bei 11 aufgehört. Sicher schon sehr speziell. Nummer 24 natürlich sehr sympathisch für mich. Und Timothea Tuba hat dort als linke Außenverteidiger auch schon das 24 gehabt.
Das sind natürlich den schönen Erinnerungen. Was verbindest du mit dem 24?
Eben der Timothea Tuba und, ich bin am 24. Mai auf die Welt gekommen und 24 hat mich auch während meiner Fußballkarriere eigentlich sehr schnell und sehr lang mitbegleitet.
Aber wenn ich ein bisschen Fotos anschaue, ich habe dann immer gedacht, ich schaue mal, was hast du für Nummer angehört? Gesehen, auf dem einen Foto von der Nazi ist Nummer 2 drauf. Auf dem anderen, Nummer 14, ist der Wunschkonzert, auf so nach Lust und Laune, ich länge mal rein.
nein, das ist bei Kongeli in den F-Junioren noch dazu, als es so war, da hast du einfach reingelenkt. Ich fange mal an. Erst das Nazi-Spiel ist sehr kurzfristig das Aufgebot gekommen und dann ist irgendwie das Nummer 14 einfach noch frei gewesen. Dann bist du mal in dieser Nazi drinnen gewesen und dann habe ich davon aussuchen. Und ich weiss nicht, wieso, ich glaube, wegen irgendeiner Regelung habe ich nicht das 24 dürfen nehmen, sonst hätte ich auch in der Nazis 24 genommen gehabt. Dann habe ich halt 17 genommen gehabt. Keine Ahnung wieso, frag mich nicht. 17 genommen, das lang gehabt. Und dann nachher ist das WM-Aufgebot gekommen, ich kann an die WM dürfen. Und Regelung, Zahlen dürfen nur von 1 bis 12 gehen. Natürlich, all meine Kollegen sonst schon irgendwie tiefe Nummern gehabt. Die sind halt noch erfahrener gewesen, wie ich, schon länger mit dabei. Die haben das sehr schnell gemerkt gehabt. Und dann ist noch das 2 und das 3 frei gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, komm, dann spielst du halt eine WM mit der Nummer 2.
Ah, ich habe schon gedacht, es liegt wegen Massimo Ceccaroni.
Nein. Aber man muss sagen, ich habe mit dem 2, bin stolz drauf, ein riesen Freistoss-Goal geschossen von der Mittellinie in Angelhaufen. Superbühler ist dort, ich weiß nicht, was genau seine Funktion war, aber mit allen Analytikern im Stadion war und hat Bericht geschrieben über jeden Match. Und dann gibt es irgendwie nach so einem Turnier gibt's dann so eine Bericht über das Turnier mit allen Erkenntnissen und analytischen Daten. Und mein Goal hat es in diesem Bericht geschafft. Und da bin ich schon sehr stolz drauf.
Chapeau. Der Kevin mit der Nummer 2, als im Bericht von der FIFA auftaucht. Handschrift Pascal Zuberbieler. Spannend. Ich habe dann gefunden, komm, würde ich doch da noch besser kennenlernen. Noch 2, 3 andere Fragen rausgeschrieben. Und wissen jetzt das, wie du zur Nummer 2 gekommen bist, nach zig anderen Nummern, die du gehabt hast. Wenn wir aber weitergehen, du bist ja nicht nur bei uns im Podcast von Basilisk, sondern bist auf vielen anderen Geschäftsfeldern aktiv. Ich habe noch nicht alles durchgeblickt. Es hat mich letztens auch ein Kollege angesprochen, was macht er eigentlich alles? Ich habe leider nicht alles können. Ich habe gesagt, du bist ganz ein fleissiger Mensch. Aber was war eigentlich der ungewöhnlichste Job gewesen, den du schon mal gemacht hast?
Ich bin froh, dass du mich nicht fragst, ich soll mal erklären, was ich wirklich mache. Nein, es ist wirklich zum Teil viel Hüte an, aber ich bin einfach extrem interessiert. Ich habe mega Lust, irgendwie zum Arbeiten und irgendetwas machen überhaupt. Außergewöhnlichste Job? Keine Ahnung. Also ich glaube, rein von meiner Ausbildung und dem, was ich sonst eigentlich wirklich mache, hat jetzt gesagt, ich kann mal einen Monat lang im Unispital Plan vom Klinikum einscannen. Also einfach einen Monat lang bin ich in diesem Archiv gewesen, habe Plan rausgesucht und eingescannt mit einer grosse Maschine, weil einfach die Pläne so gross gewesen sind. Einen Monat lang, im Sommer.
Okay, Ferienjob gewesen.
Ja, Ferienjob-basic.
Was man halt so nicht alles macht, oder? Zum ein bisschen am Batzen kommen.
Definitiv.
Wir wissen auch, du bist ein grosser Sympathisant, oder man darf schon fast Fan sagen, vom Jonas Adjetey, vom FCB-Verteidiger. Darum meine Frage, lieber ein Beach-Soccer-Match mit ihm oder ein Paddle-Duell mit dem Marco Streller?
Ja, verlockend. Also, ich sage ein Beachsoccer-Match mit dem Jonas Adjetey, einfach weil meine Leidenschaft für Beachsoccer so gross ist und es mich würde wundern, wie sich der Jonas Adjetey auf dem Sand würde machen. Wobei, so meine Erfahrung eigentlich mit Afrikanern, die kommen sehr schnell zurecht auf dem Sand, wenn sie gerade in Afrika aufgewachsen sind, gell? Die spielen nicht auf so schöne Kunstrasen oder Rasen, wie wir das hier kennen. Ja, der Marco ist sowieso viel stark im Paddel mittlerweile. Also, ich glaube, dort hätte ich nicht lange Spass, würde ich nur die Bälle zusammenlesen und wieder anspielen oder ein Anspiel entgegennehmen.
Okay, also eben lieber mal wieder Beachsoccer Sand spüren mit einem FCB-Spieler. Du bist auch einer, der viel rumkommt. Ich habe heute schon aus Mallorca gemacht. Du bist im Sommer in Italien in der Ferien gewesen. Was ist eigentlich so die grösste Ferien-Fail? Was ist wirklich mal richtig Scheps gegangen in der Ferien?
Ja, ich bin wirklich sehr viel rumgekommen, aber wirklich im Fall ernsthaft eigentlich wenig Ferien gemacht, erst so in den letzten zwei Jahren. Sonst bin ich immer wegen dem Fußball unterwegs gewesen. Aber ich bin einmal auf Kuba und bin zuerst zwei Wochen lang bei Familien rumgereist und habe das mega toll gefunden gehabt, sehr bescheiden. Und dann haben wir zum Schluss, eigentlich zum Abschluss von diesen langen Ferien, haben wir dann noch eine Woche so ein super Hotel ausgesucht gehabt. Wirklich top. Wir haben uns mega darauf gefreut gehabt. Sind dort angegangen und haben alles eingerichtet gemacht und so. Dann sind wir kurz Nacht essen, wieder zurück ins Hotel und irgendwie ist so alles verstellt gewesen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, sind vielleicht jetzt Einbrecher gekommen. Und dann habe ich gemerkt, aber es ist irgendwie alles noch da. Dann irgendwie zum WC und dort auch alles drunter und drüber. Und bis ich dann irgendwie gemerkt habe, es hat so auf dem Lavabo so wie Pfotenabdrücke. Jetzt sind Ratten und Mäuse eigentlich aus dem WC rausgekommen und haben irgendwie wirklich im ganzen Zimmer alles angeknabbert gemacht und da. Und dann habe ich die Nacht auf einem Liegestuhl am Pool verbracht, weil sie uns nicht in ein anderes Zimmer haben können gehen.
Das klingt sehr grässlich, sehr unangenehm.
Es ist sehr unangenehm.
Vor allem so das Wissen, die Viecher sind jetzt im Zimmer gewesen.
Es ist wirklich, okay. Und genau, das Schlimmste war noch, wir haben dort gegessen in diesem Hotel und es ist mir so übel gegangen, weil auch das Essen ist schlecht gewesen. Und also Liegestuhl, Pool, WC von der Rezeption, das war eigentlich meine Nacht gewesen, in diesem super Hotel, wo es jetzt sein
sollte. Ja gut, also apropos Kochen, was du von Essen erzählt hast, noch letzte Frage. Lieber kochen für die Freundin oder den Abwasch machen?
Lieber kochen für die Freundin.
Und was gibt's denn?
Alles Mögliche, das, was sie sich eigentlich wünscht. Ich mache sehr gerne Pizza. Ich mache sehr gerne Carbonara. Ja, und so die schwierigeren Sachen lasse ich dann gleich meine Mami machen. Aber ich glaube, auch Pasta al Forno oder Lasagne hat sie sehr gerne. Ja.
Das klingt gut. Also ich freue mich dann schon, wenn es vielleicht ein Weihnachtsessen gibt von uns Benno in die Podcast, wenn ich darf zu dir und du eine schöne Pizza würdest servieren.
Also wenn du dich so nett selbst einladen, darfst du sehr gerne wohl vorbeikommen.
Ich bringe selbstverständlich auch einen guten, feinen Tropfen Wein mit.
Ja, das haben wir
gerne. Das gehört dann auch dazu. Lass jetzt noch führen schauen. Es warten interessante Wochen, zum Beispiel auf den FCB, wenn es nach der Nazi-Pause weitergeht. Dann auch in der Europa League und da ist diese Woche Informationen kurz zum Ticketing, wo der FCB es auch wieder in Schlagzeilen geschafft hat, aber nicht unbedingt nur positiv, sondern wegen der Ticketpreise. Er hat doch einen rechten Aufruhr gegeben bezüglich der Ticketpreise, wie es vor allem keine Ermäßigung gegeben hat für die mit einer Saisonkarte. Da hat der FCB dann reagiert und dann doch noch Ermäßigung gemacht, respektive als die, die jetzt bis zum Sonntag so ein Päckchen kaufen, Gutschein bekommen im Wert von 15% auf zukünftige Bestellungen im Ticketshop. Sicherlich nicht glücklich gewesen, das Ganze vom FCB. Was aber auch auffällt, die Tickets für einen FCB doch eine stattliche Summe, die man anlegen muss, gerade im Vergleich zur IB, die ja auch in der Europa League shootet.
Ja, ich habe ja auch eben reservierte Plätze und als ich das Mail bekommen habe, bin ich auch verschrocken, ehrlich gesagt. Ich kann es verstehen aus unternehmerischer Sicht, wirtschaftlicher Sicht, dass das eine wichtige Einnahmequelle ist. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, ja, gerade wenn man halt wirklich treu und jahrelang mit dabei ist, ist man sowieso noch ein bisschen sensibler auf Erhöhungen und früher war eh immer alles besser gewesen. Aber natürlich, wenn man dann noch einfach so einen krassen Direktvergleich hat mit IB, wo dann Preise so unterschiedlich sind für den gleichen Wettbewerb und jetzt von den Gegnern her auch ähnlich tolle Matches sind, auch mit dieser Nachmeldung, mit dem Rabatt, der dann noch gewährt wird für zukünftige Bestellungen, ist man immer noch teurer als IB und das ist dann schon auch noch ein bisschen fragwürdig.
Ja, und sind ja schon eine Ermässigung für etwas, was man dann bestellt, nicht für das, was man jetzt eigentlich will. Also als Beispiel irgendwie so Sektor C3, C4 um die 300 Franken IB, wo da 224 Franken die Tickets anbietet. Und was man auch muss sagen, IB macht Ermässigungen für die Leute unter 26, unter 16 und AHV. Also das ist natürlich schon ein attraktives Angebot. Ja, von den Gegnern her finde ich Aston Villa und Stuttgart natürlich schon, würde ich jetzt noch ein bisschen über Lille und Lyon setzen, aber trotzdem, ja, ist natürlich dann schon ein stolzer Betrag, wenn man eben den Direktvergleich hat.
Ja, eben definitiv. Du hast jetzt gesagt, C3, C4, wenn du jetzt auch auf die Kurven schaust, oder ich meine, die ein Abo haben, zahlen 72 Franken bei IB für vier Matches für das Päckchen und bei Basel sind das 120 Franken. Klar, dann nachträglich noch die 15%, aber schon ein stolzer Preis.
Und vor allem, was halt ist, wenn ich zurückdenke an die letzte Saison, jetzt für die letzten beiden Heimspiele dort, hätte man auch wieder eine Erhöhung machen wollen, ist etwa 30% dort mal gesehen, hätte man dann aber auch ablosen wieder, man hat jetzt auch reagiert. Aber sicherlich ein Punkt, wo man von Clubseite her noch ein bisschen Nachholbedarf hat, wenn man das Ganze festlegen würde. Wie du sagst, es geht schliesslich um die, die in guten wie in schlechten Zeiten dann ins Stadion kommen. Und man will ja auch, dass bei diesen internationalen Match ja, das Stadion voll ist und die Leute halt durchaus verständlich preissensibel sind.
Ja, ich sage eben, die Päckchen, ich kann die absolut verstehen, Sinn und Zweck. Ich glaube, macht auch Sinn und mit dem kann man auch leben. Und eben, wenn mal ein Match nicht gehen kann oder so, dann findet man sicher jemand anders oder kann mal jemand anders begeistern fürs Stadion und sagen, ja, wieso das toll ist, eigentlich auch in ein Stadion zu gehen. Ja, mal schauen. Ich denke auch, es ist sicher besser, wenn man von Anfang an richtig kommuniziert, als wenn man halt im Nachhinein dann immer wieder muss korrigieren. Auch das braucht Mut und wenigstens macht man es. Aber halt einfach ja, ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl an die Sache zu gehen.
Apropos korrigieren oder Korrektur, da haben wir ja auch noch Zuschriften bekommen, weil wir haben vor einer Woche nicht beabsichtigt, aber ja, wir haben dann nach unserer Sendung gemerkt, wir haben viel über die Champions League Qualifikation geredet, wir haben viel über Europa League geredet, aber wir haben nicht konkret über den Match im Wallis geredet gegen Sion. Und da hat uns auch ein geschrieben über Spotify, schade, keine Matchvorschau, Grundlage ist doch die heimische Meisterschaft und nicht Europa League.
Ja, es ist natürlich halt aktuell gewesen, oder? Mit dieser Quali und dann der Auslosung noch. Da haben wir mitgefiebert und uns sehr stark auf das fokussiert. Und ja, eben, wir sind dann nachher raus und haben gemerkt, wir haben nicht darüber geschwätzt, aber haben dann, glaube ich, doch eine tolle Folge zusammengestellt und gefunden, kann man verzichten jetzt halt drauf.
Aber eben, der Anspruch ist natürlich schon, die Aktualität vom FCB können abbilden mit interessanten Infos, mit Hintergründen. Und das ist uns dort dann einfach, das können wir sagen, untergegangen. Nehmen wir uns auch zu Herzen, dass es nicht mehr passiert. Aber ja, in dem Sinn, danke für das Feedback, wo uns, wo wir dankbar auch drüber sind. Und dann haben wir noch eine Antwort bekommen, die du mir weitergeleitet hast. Und zwar ist es um einen UiGöpp gegangen, wo der FCB ja Erfahrungen gemacht hat mit Aston Villa.
Ja, Adrenalin 1893 hat uns darauf hingewiesen, auch auf Spotify. Also ich muss schon sagen, ich bin mega Fan von dieser Kommentarfunktion, weil da kommt so ein kleiner Dialog rein. Ich finde das mega cool. Und er hat eben gesagt, eben Aston Villa hat der FCB auch schon in diesem UiGöpp gehabt. Und Ich war 60 im 2001. Keine Ahnung, was der UEFA Cup ist.
Die UEFA Inter Toto Cup. Also ein legendärer Cup. Gut, legendär ist vielleicht jetzt übertrieben. Aber mit diesem Wettbewerb, nachdem du mehrere Qualifikationsrunden überstanden hast, hast du dich noch können für einen UEFA Cup qualifizieren. Also so ein Aufwandbecken. War eigentlich noch eine nächste Chance für den UEFA Cup, was dort wirklich gehabt hat. Und eben, ich weiss, ich bin da gegen Aston Villa sogar geschaut, irgendwie dritt oberste Reihe gesehen im Joggeli. Spieler wie Zuberbiel und Cantalupi, die dort geschootet haben. Aber irgendwie auch verständlich dann darauf gesehen, dass man den UEFA Inter Toto Cup, eben den UEFA Cup, dann mal abgeschafft hat.
Ich sage jetzt einfach ganz banal, es ist einfach eine Champions League oder UEFA Europa League Quali gsi.
Ja, einfach zusammengefasst. Okay. Lässt sich auf das reduzieren. Wenn wir beim Aktuellen sind, dann lohnt es doch auch noch auf die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft eingehen, die nicht einen direkten FCB-Bezug hat, weil keine von der aktuellen Mannschaft vom FCB mit dabei ist. Aber natürlich viel rot-blaues Blut, sage ich jetzt einmal, dort mit dabei ist. Wenn wir an Breel Embolo denken, wenn wir an Granit Xhaka denken. Aber, was man auch sagen muss, vor dem Match gegen Kosovo, es kommt dann noch Slowenien und Schweden, sind schon aber rechte Fragezeichen rund um die Schweizer Fußballnazi.
Wow, ich sage einfach turbulent, oder? Also, Mediensprecher hat recht etwas zu. Zuerst mit dem Leon Aftulau, der sich für den Kosovo entscheidet, vor der Bekanntgabe vom Aufgebot. Dann eben Spieler, die nicht gewusst hast, was passiert bei ihnen. Montag hast du den Zusammenzug. Montag ist Deadline Day. Wie der Manuel Akanji, der eingecheckt hat und ein paar Stunden später plötzlich in Mailand war und dann wieder zurück hat müssen. Der Breel Embolo hat ja dann irgendwie am Dienstag noch der Manuel Akanji gefilmt, wie er schläft im Gar und noch geschrieben, Deadline Day mit lachenden Smileys. Bei ihm war es ja auch nicht ruhiger gewesen. Er auch von AS Monaco zu Stade Rennais.
Dann noch ein Gerichtstermin diese Woche.
Stimmt, Gerichtstermin. Und von dort dann aber auf Freiburg, weil ja die Nazi sich irgendwie in Freiburg tut, vorbereitet auf die Match. Also.
Es ist spannend gewesen. Da gibt es noch Fabian Rieder, der auch noch verspottet eingerückt ist, auch weil er eben noch gewechselt hat. Also von dem her wenig Training vor einer Qualifikation, wo wichtig ist, weil man darf nicht vergessen, von diesen vier Mannschaften qualifiziert sich nur der erste direkt für die WM. Und wenn man so Gegner anschaut, also Kosovo, Slowenien und Schweden, im ersten Moment denkt man, ja, klar muss die Schweiz die packen, aber auf den zweiten Blick, ja, es sind schwierige Gegner und die Schweiz hat sich in der Vergangenheit durchaus schwer getan, auch mit diesen Gegnern. Und gerade wenn man an so letzte Eindrücke von der Nazi denken, halt nach dem Umbruch, nach Ära, Sommer, Shaqiri und Schäh, hat man sich halt schon schwer getan.
Ja, also es ist halt auch vor allem hoch emotional, gerade das Spiel gegen den Kosovo. Eben, es ist hier in Basel. Ich denke, es werden auch sehr viele Kosovaren im Stadion sein und natürlich die eigene Nazi wollen sehen und auch anführen. Also es wird nicht unbedingt einfach nur ein Heimspiel sein und gerade das erste Spiel in einer WM-Quali ist extrem wichtig, dass du dort die drei Punkte kannst holen. Aber ja, also mein Gefühl auch, als ich die Gruppe gesehen habe, habe ich gedacht, okay, hey, mehr als machbar, sollte man eigentlich wirklich ja, den ersten Platz können einfahren.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft mit den Spielern, die dabei sind, sollte den Anspruch haben, diese Gruppe auf dem ersten Platz zu beenden. Aber eben, nur weil man gute Einzelspieler hat, die viel erlebt haben, heisst das noch lange nicht, dass man dann wirklich halt als Mannschaft auch gut funktioniert. Wenn man denkt, gegen Schweden ein wichtiges Spiel verloren an der WM 2018 ist das gesehen, gegen den Kosovo, drei Duell kann noch nie gewonnen als Schweizer Nazi, darf man auch nicht vergessen. Und da haben mich noch der Kollege in der Redaktion darauf hingewiesen, beim letzten Match vom Kosovo dort zu Basel, wo ja auch eben ganze Haufen Leute gekommen sind aus der ganzen Schweiz, dass sie an der Bears unglaublich viel Auto parkiert gewesen. Und zwar nicht nur dort, wo man parkieren kann, sondern offenbar sind die dann eben auch ein bisschen ausgewichen auf die Wiese runter, neben der Bears und haben dort den Weg blockiert gehabt. Aber ja, das Duell, das zieht natürlich die Leute an. Jockeli ist ausverkauft, also von der Stimmung her wird das sicherlich ein ganz spezieller Match. Du hast es gesagt, ein Haufen Kosovaren auch dort im Stadion. Und die Schweiz, ja, muss den Anspruch haben, aber das ist nicht einfach so, dass es einfach geht.
Also erstens, es empfiehlt sich, glaube ich, nicht, den Hund auf dieser Wiese zu parkieren. Sonst ist, also, ich glaube, die Einzige, die sich freuen, die Stadt und die Polizei.
Definitiv.
Extra Einnahmen haben. Ich sehe hier in allererster Linie der Murat Yakin in der Verantwortung. Eben, die letzten paar Spiele von der Nazi eher unglücklich gewesen. Er hat auch zwei, drei Sachen ausprobiert gehabt. Aber ich glaube, er ist jetzt wirklich in der Hauptverantwortung, die Mannschaft, die Spieler so zusammenzubringen, dass die funktionieren auf dem Platz und dass sie das erfolgreich können gestalten können. Weil eben, du hast es auch gesagt, oder? Individuell, ja, sehr gute Spieler, die die Schweiz in diesem Kader hat. Und die müssen jetzt einfach funktionieren. Und das ist halt die Aufgabe dann vom Nazi-Trainer.
Ja, wir dürfen gespannt sein auf die ersten Auftritte von der Schweizer Fußballnationalmannschaft im Joggeli gegen den Kosovo, dann im Joggeli am nächsten Montag gegen Slowenien. Und wir freuen uns dann auch wieder, wenn es für den FC Basel weitergeht in der Liga. Und zwar insofern spannend, weil dann geht es ins Berner Oberland gegen den FC Thun. Die Mannschaft, die in dieser Saison noch nie verloren hat, der Aufstieg, der auf dem ersten Platz ist. Also von dem her wird die Geschichte Gesprächsstoff liefern für die nächste Folge, die wir dann haben in einer Woche. Ich danke dir, Kevin. Bin gespannt, was deine Freundin an diesem Wochenende auf den Tisch zaubern tut. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Über Spotify sind wir natürlich erreichbar, über die anderen sozialen Medien oder natürlich über basilis.ch, wenn du uns schreiben willst. Ansonsten ganz ein gutes Wochenende. Hopp Schweiz.
Warte, Stefan, warte. Das letzte Wort heute habe ich. Ich habe angefangen. Ich übernehme das schnell. Also ich bin froh, dass du den formellen Teil übernommen hast. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Aber ja, geniesst das Wochenende. Du wärmst dich gut ein, verletzt dich nicht. Tschüss zusammen.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.